Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zum zweiten Tag, ersten Tag Vorträgen der wissenschaftlichen Verständnis unserer Tagung. Hier ist das Schauspielhausen und die bildende Kunst. Wir beginnen mit einem Vortrag einer uns schon seit der Vernissage gestern gut bekannten Kollegin Monika Leisch-Kiesel, die ich kurz vorstelle. Sie hat Theologie und Kunstgeschichte sowie Philosophie in Linz, Salzburg, München und Basel studiert und ist seit 1996 Professorin für Kunstwissenschaft und Ästhetik an der Katholischen Privatuniversität Linz, hat Lehraufträge und Gastprofessuren an unterschiedlichen Universitäten in Österreich, Deutschland und der Schweiz wahrgenommen, zahllose internationale Tagungen und Workshops organisiert, so wie auch diese. Unter anderem hier, ich freue mich sehr, dass wir, die wir uns schon lange kennen, auch nach unserer gemeinsamen Tätigkeit an der KU Linz wieder Gelegenheit haben, zusammenzuarbeiten. Daneben ist sie als Kuratorin tätig und sitzt in mehreren Juries im kunstwissenschaftlichen, kunsthistorischen Kontext. Sie war stellvertretende Vorsitzende im Universitätsrat der Johannes Kepler Universität Linz 2005 bis 2014. Gründungspreises, wenn ich es mal so sagen darf, des Instituts für Kunstwissenschaft und Philosophie, aus dem die zweite Fakultät für Philosophie und Kunstwissenschaft der KU Linz hervorgegangen ist. Und sie ist 2007 bis 2011 stellvertretende Vorsitzende im Verband österreichischer Kunsthistorikerinnen gewesen. Forschungsaufenthalte hat sie vor allem in Basel in der Schweiz absolviert. Und seit 2019 ist sie auch unbetrieblich, sowohl privat als auch beruflich in Krakau und in Polen tätig. Ich freue mich sehr auf Ihre heutigen Ausführungen, eine kunstwissenschaftliche Annäherung zu unserem Tagungsthema. Grüße Ihnen.
Ja. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite und danke für die feine Einführung. Ich habe es gestern schon gesagt, auch für mich ist es sehr fein, dass Arthur Böllner und ich jetzt wieder mal was zusammen machen, eben jetzt in deinem Heimatumfeld, sage ich mal. Ja, bevor ich hier jetzt ein paar Weichen stelle aus kunstwissenschaftlicher Perspektive, würde ich mich gern ein bisschen orientieren über unsere Zusammensetzung. Also die Künstlerinnen sind mir klar. Die setzt ja irgendwie auch so jetzt ein bisschen ein Fokus auch unserer Reflexionen. Johannes Deutsch und Maria Bußmann. Ist noch ein Künstler, eine Künstlerin in der Runde? Nein. Gibt es noch jemanden aus der Kunstwissenschaft? Nein. Aus der Literaturwissenschaft wahrscheinlich dann alle anderen, oder? Ja, und Philosophie ist Arthur, noch jemand auch Philosophie? Okay. Ja, du natürlich. Du natürlich. Promovierte Philosophin, also ja. Ja, was ich hier jetzt anbieten kann, ist so ein bisschen ein Einblick in meine Werkstatt. Ich habe es gestern ja gesagt, ich bin jetzt keine Musil-Expertin, überhaupt nicht, durch eben diese Einladung auf Musil gestoßen und ich habe zunächst mal sehr viel Primärtexte gelesen und mit großem Gewinn auch und habe mich dann allmählich so in die Sekundärliteratur auch begeben, also was gibt es denn schon zu dieser Frage, Musil und die bildende Kunst oder Musil und Kunst, Musil und Ästhetik, bin ausgegangen von der Liste, die du mir, Arthur, auch zur Verfügung gestellt hast, also sind monografische Arbeiten, Sammelbände und habe dann auch weiter noch ein bisschen bibliografiert, so verstreute Aufsätze dort und da. Ich bin noch nicht ganz durch, sage ich ganz ehrlich. Was ich jetzt mal so überblicke, ist das, was ja gut greifbar ist, eben in Monografien und Sammelbänden. Und ich möchte jetzt so eher einen methodologischen Zugang machen und es werden 5 Punkte sein, wie ich meine, wie man das und behandeln kann. Also Musik und die bildende Kunst. Ich beginne zunächst nochmal mit dem gestrigen Abendruf in Erinnerung. Das war ein, würde ich meinen, eine sehr ungewöhnliche, aufs erste nicht offensichtliche Annäherung. Ich lese einen Text Musils und plötzlich tauchen die frühen Bilder von Johannes Deutsch vor meinem geistigen Auge auf. Das heißt, in diesem Fall bin ich es, die den Bezug herstellt, und ich erachte das auch als eine Form der Erörterung dieses Und. Ist aber sicher die weiteste, die loseste. Ich komme darauf ganz am Schluss noch einmal zurück. Und komme nun zum eigentlich Hauptpunkt, den Ansatzpunkten der bisherigen Forschung. Und hier gehe ich jetzt so von einem sehr nahen, biografisch oder werkbezogen und von dort dann auch immer wieder weiter. Habe 5 Punkte, sind insgesamt, ja, und jeweils wieder 2 Unterpunkte, und ich ordne hier auch so, ich meine, zentrale Beiträge der Forschung hier auch ein. Und ich habe den Laptop deshalb auch hier stehen, weil das ist so meine Werkstatt und vielleicht dort und da auch kurz hineinschauen. Also das erste und so offensichtlich nahe und fragt man auch immer gleich, sind biografische Ansätze. Also erstens mal, wie stand Robert Musil zur bildenden Kunst? Welche Museen hat er regelmäßig besucht und überhaupt besucht? Welche Ausstellungen hat er gesehen? Hat er Kontakt zu Künstlern, zu Künstlerinnen, zu welchen? Also das ist so ein Ansatz, der ja so sehr naheliegend ist natürlich. Also sozusagen, wo man es auch wirklich nachweisen kann. Ja, da gibt es einen Bezug. Von Forschungen hierzu würde ich nennen Müller-Zibille, der junge Musil, seine Beziehung zur Literatur und Kunst der Jahrhundertwende, 1977 erschienen. Sie behandelt den Zeitraum, also junger Musil, von 1898, 99 bis Ende 1902. Es ist sehr biografisch angelegt. Interessant fand ich vor allem die Gründerjahre 98 bis 1901 bzw. 2 und fragt ihn ja, welche Rolle hatte die bildende Kunst, und er sagte, also sie sagt ja, er hat sich für die Moderne interessiert, weist auf seine Verbindungen zur Mährischen Museumsgesellschaft, zum Mährischen Kunstverein, wo in diesem Zeitraum, also um die Jahrhundertwende, also wir sind ja da in Großösterreich, internationale Ausstellungen gezeigt wurden, begleitet auch von Vortragszyklen mit Kapazitäten aus Österreich und aus Deutschland. Ich finde das eine sehr beachtliche Studie. Es ist eine sachliche Diskussion auf Basis sehr solider Recherche. Leider löst sie ein Versprechen nicht ein, nämlich, Zitat, seine auffallende Sensibilität für Probleme der modernen bildenden Kunst, die in den folgenden Kapiteln noch zur Sprache kommen wird. Also das kam dann in den folgenden Kapiteln leider nicht zur Sprache. Hätte mich interessiert. Ja, biografisch natürlich der Mann hier ist Carl Corino, den wir auch fast zur Tagung eingeladen hätten. Robert Musil und die bildende Kunst, ein Radio-Essay 1992. Und ich würde auch meinen, die Bezugsquelle, wenn es um Musils Biografie geht und eben auch die Kunst. Er weist auf die Berliner Studienzeit bis 1908. Hat dort immer wieder auch die Galerie Kassierer besucht, was mich natürlich dann schon sehr interessiert hat. Also einer meiner aktuellen Forschungsschwerpunkte ist Kassierer und Kunst, also Kunst als symbolische Form. Und da gibt es ja die ganze Familie, und eben diese Galerie Kassierer war die Avantgarde-Galerie, also dort hatte er Besuch, zusammen auch mit dem Alesch, der dann auch in seinen theoretischen Schriften vorkommt. Dann natürlich Marta Marcovaldi, spätere Musil Marcovaldi, die Romreisen, die er hier unternommen hat. Dann in den 1920er Jahren gibt es angeblich ein Exzerpt aus Kandinskys über das Geistige in der Kunst. Im Schweizer Exil, also jetzt sind wir dann schon sehr spät, hat er Kontakt mit Rotruber und gibt ja auch ein sehr, sehr tolles Zitat, das ich aber jetzt nicht vortragen werde. Also das wäre so das erste biografische. Und was ich mir auch gedacht habe, also darum freue ich mich auch, dass es eine Tagung gibt, Musil und die bildende Kunst, dass hier gerade mal begonnen ist in der Forschung. Also wir können da noch viel tun. Ich bin immer noch beim Punkt 1, biografische Ansätze. Inwiefern, wäre die zweite Frage, fanden diese Erfahrungen einen Niederschlag in seinen Schriften? Dazu habe ich jetzt keine explizite Publikation parat. Wäre aber auch noch einmal eine natürlich tolle Frage zu behandeln. Also er war, ging bei Casera aus und ein. Wo hat er sich darauf auch bezogen? Also ich habe da auch schon das eine oder andere entdeckt, aber es gibt noch keine Publikation dazu. Der dritte in dem Kontext wären Bildquellen zu Robert Musil. Hier ist es wieder Carlo Florino, der eine Publikation auch 1988 herausgebracht hat, Leben und Werk in Bildern und Texten. Also hier sieht man sehr viel Bilder, ja eben Musil als Kind und Musil dort und Musil da. Also man nähert sich eben dann auf der visuellen Ebene. Er spricht im Nachwort auch von der Macht der Bilder und bringt ja auch die Beobachtungen, ja, die eigentlich jeder hat, wenn man beginnt, Musik zu lesen, das Mikroskop und das Fernrohr. Ja, also das mikroskopische Blick und dann der sehr weite Blick. Dann das Amalgieren von Landschaften und Profilen. Das ist etwas, was wir jetzt auch in der Ausstellung von Johannes Deutscher sehen. Also wo ist der Mensch, wo ist die Landschaft? Hier stärker jetzt fokussiert auf die Architektur. Aber man kann es natürlich, ja, das eine Bild, diese ruhende, kommt auf das Landschaftliche ins Spiel. Johannes nickt schon. Dann auch zur Rolle von Fotografie und Film, was ja insofern sehr wichtig ist, als um die Jahrhundertwende, dass ja auch die neuen Medien waren. Ja. Genau. Eine interessante Beobachtung auch noch, die er hier artikuliert, Musil sei angeblich unzufrieden gewesen mit seinem eigenen Körperbild und war dann umso beeindruckter, als er Röntgenaufnahmen beim Zahnarzt gesehen hat. Also die haben ihn mehr beeindruckt als sein Äußeres, wobei, was man so sieht an Fotos, ich denke, er war ja ein attraktiver Mann, aber ja, er war unzufrieden. Aber die Röntgenaufnahmen. Und hierzu ein Zitat, ich habe für mein Gesicht wenig übrig, aber auf diesen Schädel empfinde ich merkwürdigerweise gewisse Eitelkeit. Und Corino dazu, nicht das Porträt also, sondern das Röntgenbild oder zumindest beides in einem sinnvoll komplementären Verhältnis zueinander. Die Physiognomie und der Knochenbau darunter. Also das ist schon wieder so ein starkes Bild, die Physiognomie und der Knochenbau darunter, mit dem könnte man, würde ich meinen, auch in die Texte hinein. Ja, das war der erste Punkt. Der zweite, werkimmanente Ansätze. Schreibt Musil über bildende Kunst. Also es ist natürlich naheliegend, dass man sein Werk daraufhin einmal scannt. Und hier kann man wiederum unterscheiden in seinem literarischen Oeuvre und in seinem theoretischen Oeuvre. Beim literarischen Oeuvre ist es wieder so, dass ich sage, mir ist einiges aufgefallen, aber es gibt dazu noch keine Publikation. In seinem theoretischen Oeuvre, das ist sehr viel umfangreicher. Ja, auch eben in der Sekundärliteratur und der Musil-Forschung ist dieser Aspekt breit rezipiert, wenn auch unterschiedlich kommentiert und gewürdigt. Ein sehr früher Ansatz hierzu ist Marie-Louise Roth, bereits 1972, Robert Musil, Ethik und Ästhetik zum theoretischen Werk des Dichters. Und das vierte Kapitel geht zur Malerei. Sie arbeitet sich sehr kenntnisreich entlang der Quellen, also von daher war es auch für mich eine sehr wertvolle Studie. Interpretiert diese dann aber doch stark entsprechend ihres eigenen Kunstbegriffs, nämlich Kunst ist Prinzip der Lebens- und Welterkenntnis, also so weit, so gut, doch dann Ergriffenheit und Sichtbarwerden des Ewigen. Da denke ich mir, ja, das ist ihr Kunstbegriff. Ich habe das jetzt so bei Musil, ich würde es anders charakterisieren. Und das ist auch der Punkt, warum ich es immer so wichtig finde, dass man mit den Primärquellen, sei es, wenn ich mit Kunst arbeite, mit den Bildern anfängt und wenn ich mit Literatur arbeite, mit den Originaltexten. Weil man es dann auch die Forschung besser in Beziehung setzen und relativieren kann. Als zentrale Texte nennt sie, also jetzt von Musil, das Unanständige und Kranke in der Kunst, Wege zur Kunstbetrachtung, dann mediale Zeichnungen und die Wiener Nachträge. Sie äußert sich in dem Zusammenhang auch zu Kandinsky, also Musil und Kandinsky, wo ich auch meine, da würde ich lieber nochmal genauer drauf schauen. sehr ausführlich dieser Aspekt natürlich auch im Musil-Handbuch. Also Musil-Handbuch, Musil und die bildende Kunst ist dieser Bereich, also die Kunst im theoretischen Övre sehr breit und sehr kenntnisreich und gut abgehandelt und ja, von daher auch sicher eine Basis für alles Weitere. Das Dritte sind ästhetische Ansätze oder ästhetische Annäherungen. Und wenn wir nach Ästhetik fragen, sind wir natürlich bereits in einem breiteren Feld als jetzt einfach nur die bildende Kunst. Also die Ästhetik ist sehr viel weiter. Also auch die Literatur ist eine Form von Ästhetik, ja, und die Musik und natürlich in der Philosophie haben wir dann die Schnittstelle. Und hier wiederum zwei Fragestellungen. Einerseits zur Wahrnehmungsweise Musils und andererseits zu den Bildvorstellungen bzw. Vorstellungsbildern Robert Musils. Zur Wahrnehmungsweise, wie schreibt er, wie beschreibt er? Hier habe ich vier Publikationen, die ich kurz erwähnen möchte. Klaus Markowiak, 1995, Genauigkeit und Seele, Robert Musils Kunstauffassung als Kritik der instrumentellen Vernunft, Marburg 1995. Der Titel ist, finde ich, schon einmal ganz toll, Genauigkeit und Seele, nicht Genauigkeit der Seele, sondern Genauigkeit und Seele, wird gleich so viel aufgemacht. Ich weiß nicht, ob Markowiak allen bekannt ist, ich musste ein bisschen googeln. Er hat Linguistik und Philosophie und neuere deutsche Literaturgeschichte und Architektur studiert, war als Journalist tätig bei der Süddeutschen Zeitung, bei der TAS, NZZ, Aachener Nachrichten und auch Autor mit zahlreichen Buchveröffentlichungen, Sprachberater und freier Mitarbeiter der Duden-Redaktion, freier Lektor, also auf jeden Fall ein sehr sprachlich orientierter Autor. Schaue ich schnell meine Notizen genau. Am Klappentext schreibt er, den finde ich eigentlich, ja gut, ich lese ihn einfach mal. Also um auch zu sehen, worauf hat er denn fokussiert? Als nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs, der für viele nur die notwendige Folge des wissenschaftlich-technischen Weltbildes war, breite antirationale Strömungen, teils mystisch-religiöser, lebensphilosophischer oder nationalistischer Art, den Zeitgeist bestimmten, versuchte Robert Musil als Schriftsteller den Spagat zwischen nicht verteufeltem Rationalen und neu zu erforschenden Nicht-Rationalen aufzuhalten, ohne sich bequem einem zu ergeben, also das Rationale, das Nicht-Rationale. Diese Auseinandersetzung ist nicht nur durch die Barbarei des Nationalsozialismus zugunsten eines dumpfen Irrationalismus unterbrochen worden. Die Nachkriegszeit musste in Deutschland ebenso einseitig ganz auf Rationalität setzen. Zum einen bedürfte man im unvergleichlichen Maße der instrumentellen Vernunft für den Wiederaufbau, zum anderen war alles irgendwie Nicht-Rationale durch das Dritte Reich desavouiert. Heute, da wir langsam beginnen, zwischen Nutzen und Schaden unseres rationalen, wissenschaftlich-technischen Weltbildes abzuwägen, muss eine Auseinandersetzung, wie sie Musil bereits in den 20er Jahren unternommen hat, für uns umso faszinierender sein. Also, Markowiak legt hier eben den Fokus auf diese Relationalität zwischen rational und nicht-rational, dass er Musil in ganz besonderer Weise ausgelotet hat. Ich kann das auch zu einem guten Stück gut nachvollziehen. Und schreibt dann als Fazit, was für die Gebiete des Bestimmten und des Unbestimmten jeweils als Eindruck des anderen gilt, stellt sich für Kunst nach Musil als Existenzbedingung der Kunst dar. Kunst als Synthese von Ratioidem und Nicht-Ratioidem. Also ob Synthese der richtige Begriff ist, da würde ich ein Fragezeichen machen, aber eben dieses Spannungsfeld. Also das war 1995. Eine weitere Publikation 2001 von Sebastian Seidel Dichtung gibt Sinnbilder, die Sehnsucht nach Einheit, das Lebensbaumythologem und das Isis ist Osiris-Mythologem in Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Sebastian Seidel hat Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert, 2000 promoviert und ich meine, das war auch seine Promotion. Hat mich weniger beeindruckt, zum einen, weil er Russek, auf den ich dann noch zu sprechen komme, und einer anderen Überschrift und als eine also für mich die zentrale Studie in dem Feld sehe, nicht einmal im Literaturverzeichnis erwähnt. Und es so vom Ansatz her eher eine affirmative Erörterung ist von mythologischen Motiven und mystischen Traditionen vor dem Hintergrund der Krise der Moderne. Und das wird meines Erachtens Musils Schreiben nicht gerecht, weil er nicht einfach mit Mythologie auf die Krise antwortet. Ja, dann eine nächste Studie, Schneider-Sabine, die wir bereits aus dem Musil-Handbuch kennen. Verheißung der Bilder, das andere Medium in der Literatur um 1900, eine Studie von 2006, das Musil-Handbuch 2016 dann. In diesem Band Verheißung der Bilder geht es eben um die Literatur um 1900 und sie bezieht sich auf Autoren wie Hoffmannsthal, Rilke und eben Musil. Und sagt, diese Autoren erproben eine Sprache der visionären Grenzüberschreitung, die sich im Erschreiben des anderen Mediums, nämlich des Bildes, doch stets der eigenen Mittel bewusst ist. Es war ihre Habil, diese Studie. Auch hier fehlt mir die Auseinandersetzung mit Russeker. Ist aber trotzdem eine wesentlich systematisch angelegte Studie zum größeren Problemfeld Literatur und bildende Kunst, das ja ein sehr großes Feld ist, bezieht sich auf den Iconic Turn und was der Iconic Turn für die Literaturwissenschaft für Konsequenzen hätte. Also wie gesagt, das war 2006, das war überhaupt nicht so mitten im Iconic Turn waren. Das, was sie dann im Musil-Handbuch ausführt, finde ich jetzt für die kunstwissenschaftliche Frage schon nochmal präziser. Letztere kurze Erwähnung, Paula Böndel, die Künstlerthematik in den frühen Romanen von Marcel Proust, Robert Musil und James Joyce, Heidelberg 2010, wo sie sich vor allem mit den Turles beschäftigt und für mein Empfinden sehr treffend. Ja, jetzt sind wir dann schon ein Stück weiter, also im Sinne, es wird immer breiter, der explizite Bezug zu Musik wird schwerer fassbar, zu den Bildvorstellungen bzw. Vorstellungsbildern Musiks. Einerseits, wie fasst er seine Beobachtungen in Bilder und wie helfen ihm Bilder sein Sensorium auszuloten? Also Bilder jetzt umfassende gesprochen, jetzt nicht ausschließlich Bilder der Kunst. Andererseits, was bedeuten seine Bilder für die Rezeption? Inwiefern evoziert er Bilder und welche Bilder? Und weiter gefragt, was wiederum machen die Bilder mit der Textstruktur? Und hier möchte ich jetzt Arno Russeker einordnen mit Kinema Mundi, Studien zur Theorie des Bildes bei Robert Musil, 1996. Ich hätte gehofft, wir lernen uns hier heute kennen. Ich greife ein paar Momente heraus, die für mich eben hier ja, wichtig waren, beziehungsweise wo ich auch sage, das sind Ansatzpunkte, die ich unbedingt wert finde, sie weiter zu verfolgen. Denn auch hier im Begriff Kinema, also das Kino ist, würde ich meinen, dass die Studie weit über die Frage Musil und Film hinausgeht. Er fragt zunächst, war Musil ein Eidetiker? Also in der Einleitung fragt er das und wo er sagt, ja, in gewissen Sinne ja, aber nicht nur. Zitat, er verfügte ohne Zweifel auch über ein aktives, der Einbildungskraft und dem Gestaltwillen entspringendes, insofern abstraktes Vermögen. sprachliche Bilder im Sinne der Redefiguren eines uneigentlichen Sprachgebrauchs zu erschaffen. Nicht von ungefähr gilt Musil als moderner Meister des Vergleichs, der Metapher, der paradoxen Formulierungen. Spricht dann auch über die individuelle und gesellschaftliche Krise um die Jahrhundertwende am Beginn der Moderne und in diesem Zusammenhang eben ein Verlust an das Vertrauen in die mimetische Qualität von Sprache und Bildern. Ich meine, dass die Mimesis ein Konzept ist, das wir verabschiedet haben, ist uns natürlich allen klar. Aber dies so zu verlinken mit der Krise der Moderne, die Krise um die Jahrhundertwende, war für mich anregend, finde ich ja reizvoll. Und sagt eben daraufhin, Musil thematisiert aktiv den Zeichencharakter der Wahrnehmung von Wirklichkeit. Und sobald wir im Zeichencharakter sind, sind wir natürlich in einem viel offeneren Wahrnehmungs- und Diskursfeld. Also eben auch, wie wir gestern, Johannes, eben deine Bilder im Kontext mit Musik besprochen haben und wie wir es dann noch hören werden mit Maria Wuffmanns Bildern im Zusammenhang mit dem Fliegenpapier. Es ist ja kein 1:1 Übersetzen oder so, ja, sondern es ist ein sich herantasten an die Wirklichkeit und das in Sprache beziehungsweise in Bilder zu bringen, also jetzt in dem Fall wirklich Zeichnungen und Malereien. Und ich meine, dass man auf der Ebene auch noch ja, sehr viel ausloten kann zwischen Musik und Kunst. Eine Herstellung von Alternativwahrnehmungen, finde ich auch eine tolle Formulierung. Zitat, deutet die Bildtheorie letztlich auf nichts anderes als einen grundsätzlich medial-künstlichen Zugang sogar zur eigenen Lebens- und Erfahrungswelt hin. Bilder in ihrer intertextuellen Verflochtenheit erzeugen eine genuine Form von Stringenz, also die Stringenz, die das Bildliche auch erzeugt und das trifft auch so meine ersten Leseerfahrungen mit Musil eben, wo ich ja gestern auch erwähnt habe, also der Plot verlässt einem oft, aber die Bilder sind so stark, dass man dranbleibt. Und ich denke, das hat mit dieser Stringenz auch zu tun. In dem Zusammenhang auch die Wertschätzung für das ästhetische Potenzial des Films, also eben noch zu einer Zeit, als das Kino noch so eher mehr im Jahrmarkt geschehen war. Und deshalb das Begriff Kinema Mundi anstelle der Guckkastenperspektive des Theatro Mundi. Finde ich eine ganz tolle Formulierung und eben im Sinne von, das geht weiter als die Frage nach Musil und Film. Also statt dem Theatro Mundi das Kinema Mundi, das eben viel mehr gleitet. Das verknüpft er dann mit Musils Begriff des anderen Zustands, keineswegs als ein irgendwie gearteter mystischer Zustand, als vielmehr ein historisch bedingter kollektiver Zustand des Bewusstseins, eine Allgegenwärtigkeit schwer fassbarer virtueller Realitäten, also virtuell noch nicht im Sinne der Virtual Reality, sondern all dessen, was unsere Wirklichkeit ausmacht, aber nicht so unmittelbar zu fassen ist. Und sieht dann im Mann ohne Eigenschaften auch vor allem die Möglichkeit zu. Das war die Einleitung. Herausgegriffen habe ich das Kapitel dann noch 1:2. Also ich habe natürlich so ein bisschen, bin auf das zugesteuert, was für meine Fragen interessanter ist. Robert Musils Ansätze zu einer neuen Ästhetik oder die Fiktion der Realität als Realität der Fiktion. Das könnte fast eine Überschrift zu Johannes Deutsch sein. Kommt in dem Zusammenhang eben auch auf die Ansätze zu einer neuen Ästhetik, das Ineinander von Form und Inhalt, das Nichtgesagte im Gesagten und bezieht sich daher auch auf diese Begrifflichkeit von Musil, Ratioid und Nicht-Ratioid. Und in diesem, das Nicht-Gesagte im Gesagten, finde ich, ist auch diese Spannung von Ratioid und Nicht-Ratioid besser gefasst. Zur Kunst dann zu verstehen als ein künstlerisches Verfremden unserer normalen Wahrnehmung. Hier steuert er dann auch auf den Kunstrezipienten zu, in das Gebiet des anderen Zustands. Jedoch im Sinne einer Schärfung und Erweiterung des menschlichen Bewusstseins ein neues Erkennen der real umgebenden Wirklichkeit, die durchaus ästhetische Qualitäten sichert. in sich birgt. Also eben das andere im Normalen zu sehen und das Normale darin brüchig werden zu lassen. Oder eben auch neue Dimensionen zu entlocken. Die fragliche Wahrheit als ein Element der Kunst. Also nicht die Wahrheit der Kunst, sondern die fragliche Wahrheit. Kommt auch kurz zu sprechen auf Musils kritische Haltung gegenüber der Kunst, nämlich also jetzt in seinen Kunstkritiken, die dann kommt in einem Atemzug mit Kirche, Ethik, Erotik und so weiter als verworren und korrupt. Ich würde meinen, er schreibt hier stärker gegen das System Kunst als jetzt gegen die Kunst per se. Und dann habe ich noch das Kapitel 2.4, das weist auch schon ein bisschen auf das hin, was ihr uns dann präsentieren werdet, die Skizzen Naglers zu Lebzeiten oder Bilder als Synthese von Wahrnehmung und Erinnerung. Wahrnehmung und Erinnerung, ja. Was ist das Ganze dieser Sammlung von Texten, fragt der Autor hier. Und die Stoßrichtung sagt, er gibt da Teilbilder. Würde ich absolut unterschreiben. Kommt auch auf die Rolle von Tieren zu sprechen. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab, weil es jetzt nicht so unbedingt erforderlich ist für unsere Fragen. Also Tiere als Entfremdungs- und als Identifikationsmodelle in einem. Formal eine stilisierte Objektivität optischer Wahrnehmungen. Zitat, symptomatisch ist dabei die Eingrenzung, Rahmung des Gesichtsfelds und die Neuordnung, Spezifizierung und Signifikation des Sehbaren, wie in der Fläche einer Leinwand. So dass der sinnliche Anteil der Reflexionen des Betrachters auf bestimmte Details der Außenwelt konzentriert werden kann. Und weiter. Die Bilder sind Ergebnis eines lebendigen Erkennens, in dem sich die Phänomene der äußeren und der inneren Welt vermischen. Dichtung nicht als Mimesis, sondern als Semiosis, also wieder der Zeichencharakter. Der Erzähler hat hier die Funktion des Gesichtssinns. Es ist keine narrative Stringenz, sondern ein Ernstnehmen dessen, was der Erzähler sieht. Eine beobachtende Wahrnehmung, gleitend und zoomend. Und dieses gleitend und zoomend ist eben dieses Filmische. Also Rusecker zeigt hier oder weist darauf hin, dass uns das Filmische einfach auch eine andere Art des Sehens gezeigt hat. Und wir haben gestern ja auch von Johannes Deutsch gehört, also wie wichtig für dich das Filmische dann auch war zwischen der Malerei und dem Computerbild und eben auch um das Generieren unserer Wahrnehmung und Vorstellung und das Ineinander von Wahrnehmung und Vorstellung irgendwie begreifbar zu machen. Und eben, wie ich Rusecker gelesen habe, habe ich mir dann auch nochmal gedacht, naja, wenn wir hier Johannes Deutsch zeigen, dann wird das schon gut passen. Ja, in den Ansätzen zu einer neuen Ästhetik, also auf das bezieht er sich hier noch, ein ungewohntes Leben, welches die Dinge in der optischen Einsamkeit gewinnen. Tolle Formulierung, oder? Er gibt den Erscheinungen der Wirklichkeit eine Gestaltqualität, Wahrnehmungen, die als solche menschliche Vorstellungen auslösen, die weder durch Begriffe ersetzt noch verallgemeinert werden können. Also das finde ich auch so wichtig. Also dass dieses Wahrnehmen und die Bilder, auch eben wie er sie dann in Sprache fasst, sich in der Form nicht in ein begriffliches Sprechen übersetzen lassen, sondern als Bilder ja, zu fassen sind. Und analog eben die Bilder der Kunst. Und in dem Zusammenhang auch eine Kritik Musils am schlechten Expressionismus, der aus Vokabeln wie Mensch, Gott, Geist etc. zusammengesetzte Sätze ausspricht. Also ich finde das eine tolle Formulierung, wie man Expressionismus in seiner schlechten, also so banalen Form eben kritisieren kann. Vielmehr ginge es um das Auge der Maus gleich dem Blick der Medusa. Die Maus. Und die Gemeinsamkeit, das wäre dann so eine Art Zusammenfassung der Nachlasstexte, betrifft, Zitat, Musils Methodik, eines metafiktionalen Umgangs mit den Elementen und Bestandteilen der sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit, beziehungsweise mit den sich auf diese Wahrnehmung beziehenden poetischen Darstellungsmitteln. Ich sage ja genau so. Also eine ästhetische Transformation empirischer Wirklichkeit, die uns eben dann auch die Wirklichkeit wieder anders sehen lässt. Ich habe das jetzt auch bewusst etwas ausführlicher referiert und es ist, wie gesagt, Werkstattbericht. Also aus dieser Studie einfach jene Passagen herausgegriffen, wo ich sage, das trifft meine Auseinandersetzung mit Musitz sehr gut und hier fände ich es lohnend, auch noch weiterzudenken. Eine zweite Studie, die mich sehr überzeugt hat, ist von Jürgen Gunia, die Sphäre des Ästhetischen bei Robert Musil, Untersuchungen zum Werk am Leitfaden der Membran. Die Membran ist für ihn das, wo, ja, über die Musil praktisch die Wirklichkeit erfasst. Also Gunia begreift es hier als sehr stark auch erotisch aufgeladen, spricht von einer erotisch-ästhetischen Säkularisierung der Transzendenz, eine Transzendenz im Horizontalen als ein erotisch verstrickter Prozess. Ich habe dann noch ein bisschen versucht zu verstehen, was er hier mit Erotik meint. Es geht eher so um, also natürlich sind sehr viel auch erotische sexuelle Beziehungen beschrieben, weil Musil haben auch gestern ja so etwas gehört beim verzauberten Haus, aber Gunia versteht hier eher so die, so eine Begehrensstruktur, auch das Blicken durch das Fenster, Blicken durch das Fenster ist die Scheibe dazwischen. Ja, also so eher als eine Dynamik der Wahrnehmung oder ein Begehren der Wahrnehmung und die Intensität auch, die darin wichtig ist und eben betont dabei, dass sich das alles sehr stark in der Fläche abspiele. Also jetzt, und eben auch die Transzendenz, also Transzendenz jetzt nicht in einem religiösen, sondern dieses immer wieder Überschreiten der Wirklichkeit, eben auch eine im Horizontalen sei. Also Membran hier als Versuch dieses, was ist immer wieder das andere, was Musil, ja, Musils Texte so aufregend macht, hier zu fassen. Kurz weise ich noch auf die Studie von Sabine Meinberger, Experiment Linie 2010. Davon hätte ich mir, muss ich sagen, mehr erwartet. Spricht eben von Liniengebilden, Vexierbildern, Kippfiguren, Figur-Grundverhältnissen. Ja. Dann noch schnell Rebecca, Natur des Mordes, zur Arbeit des Bildes bei Proust, Musils, Sebald und Claude Simon. Ich denke, dass das Stillleben auch, also jetzt kunstwissenschaftlich gesehen, ein sehr interessanter Ansatz ist, um Musils Bilder zu charakterisieren. Was die Autorin hier macht, ist, ja, es ist eine Dissertation und so eher eine brave Dissertation, sie bleibt mehr im Motivischen hängen, aber das Stichwort, denke ich, könnten wir aufgreifen, um Musils Texten eben jetzt so aus einem, also durch die Kunstwissenschaft gesehen oder durch Bilder gesehen, nochmals sich denen anzunähern. Ja, und der letzte Punkt, das ist jetzt auch ein kürzerer, beschreibe ich, na, der vorletzte, der ist ganz kurz, Kunstbegegnungen. Inwiefern lassen Künstlerinnen sich vom Schreiben Musils anregen, jetzt nämlich in einem expliziten Sinne? Zum einen Illustrationen von Musil-Texten, ich vertiefe das jetzt nicht, da gibt es einiges und wäre einfach interessant zu schauen, ja, wie agieren diese Illustrationen, also zeitgenössisch, posthum auch, wie agieren die mit dem Text? Könnte man noch tun. Explizite, auch spätere Antworten von Künstlerinnen auf ausgewählte Texte Musils, da haben wir natürlich jetzt Maria Bussmann mit ihren Zeichnungen zum Fliegenpapier hier im Raum und auch die Künstlerin, wir werden dann einen Dialog, ein Gespräch auch noch hören. Verbunden mit der Frage, wie lässt sich eine solche Antwort erörtern? Aus literaturwissenschaftlicher Perspektive, aus kunstwissenschaftlicher Perspektive. Also wir haben hier das Glück, dass wir insofern sicheren Boden haben, dass wir sagen, ja, die Künstlerin hat explizit auf diesen Text geantwortet und dann eine zeichnerische Serie geschaffen. Aber damit ist ja noch nicht gesagt, wie wir mit dieser Antwort umgehen, wie wir sie thematisieren. Und der letzte Punkt, Nummer 5, Kunstbeziehungen, also 5 sind es. Inwiefern sehen Rezipientinnen Bezüge zwischen dem Schreiben Robert Musils und konkreten künstlerischen Positionen? Also das wäre implizit. Zwischen Zeitgenossen, also dass man sagt, ich komme drauf eh noch, also Künstler, die Zeitgenossen Musils waren, wo man nicht von einer irgendwie biografischen Beziehung weiß und trotzdem man sagt, da gibt es irgendwie Affinitäten. Natürlich immer zu fragen, mit welchen Forschungsinteressen und Fragestellungen untersucht man sowas. Fragt man nach einem Zeitgeist und wenn man danach fragt, was möchte man davon wissen? Wenn man Vergleiche macht, sucht man nach Ähnlichkeiten, sucht man nach Unterschieden und dann auch wieder, um was zu verdeutlichen. Eine Studie in dem Zusammenhang ist natürlich Thomas Zaunschirm, Robert Musil und Marcel Duchamp 1982. Ist sicher eine wichtige Analyse. Es ist auch, was mir sehr sympathisch war, wirklich jetzt mal einen Kunstwissenschaftler über Musil sprechen zu hören. Wo ich ihn etwas zu verkrampft finde, ist, wo er so auf Übermacht der Frau zusteuert. Das sehe ich weder bei Duchamp noch bei Musil so. Aber in dieser Detailanalysen würde ich ihm auch, also folge ich ihm auch gern. Und als letzter Punkt hier Kunstbeziehungen seitens späterer Generationen. Das ist zweifelsohne der offenste Diskurs. Und das ist das, wo ich mich mit dieser Ausstellung aufhalte. Was motiviert den, die Rezipienten jetzt eben so eine Beziehung zu sehen, herzustellen? Was berechtigt das zu tun? Im konkreten Fall hat sich der Künstler mit Musil beschäftigt. Das immerhin konnten wir ja bejahen. Hat er ihn gelesen, auch das konnten wir bejahen, welche Texte, auch das hat er uns verraten, den Mann ohne Eigenschaften, ausführlich, während deiner Zeit, als du im Freud-Museum als Kustos tätig warst. Aber nicht den Text, den ich da ausgewählt habe, also da wird es brüchig, aber für mich auch in einem positiven Sinne brüchig. Also intensiv sich mit Kunst auseinandergesetzt, also mit Musil auseinandergesetzt, aber mit einem anderen Text. Was gewinnen wir daraus, wenn wir so eine Beziehung schaffen wollen? Im besten Fall natürlich neugierige Besucherinnen. Was gewinnt wer daraus? Die Autorin, der Künstler, Musilexpertinnen, eine breitere Öffentlichkeit. Ja, das werden wir am Ende dieser Ausstellung vielleicht auch noch ein bisschen erfahren. Ich schließe damit den Bogen so von eben biografischen Zugängen, werkimmanenten, ästhetischen Kunstbegegnungen und Kunstbeziehungen als mögliche kunstwissenschaftliche Ansatzpunkte für die Frage des Musil und die bildende Kunst. Danke.
Ja, vielen Dank, Monika, für diesen Möglichkeitsraum der kunstwissenschaftlichen Annäherungen an Musik, die du uns eröffnet hast. Ich würde mit Blick auf die Zeit vorschlagen, dass wir gleich unmittelbar den Möglichkeitsraum in einen Wirklichkeitsraum verwandeln, indem wir anschließen mit dem Kunstgespräch zwischen Nicole Streichler-Kastberger und Maria Bussmann und die Fragen dann im Anschluss zusammenfassen.
Sehr gerne.
Also bitte um einen fliegenden Wechsel, während ich die beiden Namen kurz vorstelle. Nicole Streitler-Kastberger, Literaturwissenschaftlerin, Literaturkritikerin und Autorin, hat Germanistik und Romanistik an der Universität Wien studiert und über Musil als Kritiker dissertiert. Sie war Universitätslektorin in Nizza und in Bari, hat auch an der digitalen Gesamtedition der Werke Musils, der Frankfurter Ausgabe, mitgearbeitet. Von 2005 bis kürzlich war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Wiener Ausgabe der Werke und Briefe von Horvaths. Das ist die Auftrag der Universität Graz. Maria Bussmann, die zweite künstlerische Position, die es jetzt dann geben wird, hat an der Akademie in Nürnberg, der Kunstakademie in Nürnberg und in Wien studiert, aber auch ein Doktorat in Kunstphilosophie absolviert an der Universität Wien und an der angewandten Pädagogik. Das war eine doppelte Dissertation. Sie war Visiting Scholar an der State University of New York in Stony Brook und dort Member der Techno Science Research Group. Und sie lehrt seit 2004 an der angewandten in Wien. Ich bitte euch um euer Kunstgespräch zu sein.
Ja, die Sache ist so gedacht. Ich weiß nicht, kann man mich hören? Geht das mit dem Mikro? Ja, ja, ich werde zuerst einen längeren theoretischen Teil präsentieren. Dann werde ich Musils Fliegenpapier vorlesen, den ganzen Text, damit wir ihn auch so richtig präsent haben, um nachher uns die Bilder anzuschauen. Und dann kommen wir sozusagen ins Gespräch. Als ich Maria Bussmann vor 25 Jahren im Dezember 1999 in Nizza kennenlernte, hatte sie gerade ihr Doktorat mit einer Arbeit über Mystik in der gegenstandslosen Malerei abgeschlossen. Ich war damals in Nizza als Universitätslektorin tätig. Wir hatten am Institut eine kleine Weihnachtsfeier organisiert und um dem Ganzen einen pädagogischen Anstrich zu geben, war ein kleines literarisches Programm zusammengestellt worden. Für Schnitzlers Anatols Weihnachtseinkäufe fehlte uns allerdings noch die Gabriele. Freundlicherweise stellte sich Maria Bussmann, die bei einer meiner Kolleginnen zu Gast war, spontan zur Verfügung und hat also diese Gabriele gelesen. Und so kam es, dass wir gemeinsam als Gabriele und Anatol debütierten. Seit damals verfolge ich den Weg von Maria Bussmann als Künstlerin und Lehrbeauftragte an der Universität für angewandte Kunst mit sehr viel Interesse und Sympathie. Und es freut mich wirklich außerordentlich, dass wir hier wieder einmal als Paar, wenn auch in anderen Rollen, auftreten können. Maria Bussmann, wir haben es gehört, wurde 1966 in Würzburg geboren und lebt seit fast 30 Jahren in Wien. Sie hat bei Hans-Peter Reuter in Nürnberg und bei Arnulf Reiner in Wien Malerei studiert und außerdem in Philosophie und Kulturwissenschaften promoviert. Eine solche Kombination aus Kunst und Wissenschaft ist heute wohl immer noch die Ausnahme. Maria Bussmann hat es aber verstanden, diese Kombination auf unterschiedlichste Weise fruchtbar zu machen. Als Zeichnerin pflegt sie einen Stil, der Originalität und Präzision vereint. Nicht selten stehen philosophische Konzepte am Ausgangspunkt ihrer Arbeiten, die vor allem in Form von Serien verfertigt werden. So entstand eine Serie zu Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus, zur Ethik Spinozas, zu Merleau-Ponty, Hannah Arendt und Martin Heidegger. Die Wittgenstein-Serie entstand zwischen 1996 und 1999 und umfasst 95 Zeichnungen, die mit ebenso vielen Sätzen des Tractatus korrespondieren. Wittgensteins logisch-philosophische Abhandlung wurde 1918 nach mehrjähriger Arbeit abgeschlossen und ist 1921 erstmals veröffentlicht worden. Der Tractatus gipfelt in der Aussage, Zitat, wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr und eben dies ist die Antwort. Zitat Ende. Alles, was sich sagen lässt, lässt sich klar sagen, meint Wittgenstein. Zitat, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Zitat Ende. Dies ist der viel zitierte Schlusssatz des Tractatus, mit dem scheinbar alles gesagt ist. Für Wittgenstein endet die Philosophie und das Denken dort, wo unsere Sprache endet. Damit wird die Mystik und das Transzendentale aus der Philosophie verbannt und die Philosophie selbst als tautologisch, das heißt nur sich selbst sagen, eigentlich abgeschafft. Maria Bussmanns Wittgenstein-Serie darf man als künstlerische Antwort auf den Tractatus verstehen. Sie ist ein Versuch, dessen Fragen mit anderen Mitteln zu stellen. Und insofern ist sie auch eine Infragestellung der Mittel einer bloßen Sprachphilosophie. Künstlerische Arbeit ist aber immer auch eine assoziative und schöpferische Arbeit. Egal, ob es philosophische Konzepte, literarische Texte oder frei gewählte Themen sind, die am Ausgang der Zeichnungen Maria Bussmanns stehen, Immer ist es ein Reagieren auf einen bestimmten thematischen und sprachlichen Kontext, ein sich einlassen auf die Schwingung, wie man Musil sagen könnte, die ein solcher Themenkomplex ausstrahlt und natürlich auch ein Überschreiten seiner oft sehr engen Grenzen. Passend zur Tagung Musil und die bildende Kunst kommt hier eine Serie zur Ausstellung, die 2001 entstanden ist, zu Musils berühmter Prosaskizze »Das Fliegenpapier«. Die Serie besteht aus 6 sehr unterschiedlichen Blättern, die den Text in gewisser Weise umkreisen. Den Anstoß zur Serie über das Fliegenpapier darf ich mir zugute halten. Ich habe nämlich zur Zeit der Entstehung der Serie an einer Dissertation über Robert Musil gearbeitet, den ich als Autor sehr schätze und habe Maria des Öfteren von ihm erzählt. Hoffentlich nicht zu oft. Auf der Suche nach einem Ort im Werk Musils, auf dem sich unsere doch sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen treffen könnten, sind wir auf das Fliegenpapier verfallen, ohne darauf kleben zu bleiben, hoffentlich. Robert Musil, 1880 in Klagenfurt geboren, 1942 in Genf gestorben, war, wie Sie wahrscheinlich wissen, Ingenieur für Maschinenbau, studierte dann aber Philosophie, um schließlich Schriftsteller zu werden. Was für eine grandiose Energieverschwendung, könnte man sagen. Allerdings wäre der Schriftsteller Musil nicht das geworden, was er war, hätte er nicht diese Umwege genommen. Auch er war also, wie Maria Bussmann, ein promovierter und philosophisch gebildeter Künstler. Ein Poeta Doctus im ganz modernen Sinne. Und da möchte ich eine kurze Anmerkung anschließen. Ironie ist natürlich ein wichtiger Faktor im musischen Werk. Und auch der Titel hier ist das schön. Ja, da könnte man eine ganze Abhandlung drüber schreiben. Da hat er das zitiert, was wir gerne auf Postkarten schreiben, ja, hier ist es schön. Und wenn er von einem Wald erzählt, dann sagt er, wer hat diesen Wald da oben so schön gebaut? Und dann als Antwort die Forstgenossenschaft. Ja. Also ich glaube, das muss man immer im Blick behalten, wenn man über Musil und die bildende Kunst spricht. Musil war Ironiker und die Kunst der Moderne hat er immer mit einem ironischen Blick auch betrachtet. Und diese Ansätze zu neuer Ästhetik, diesen Essay, den ich für ganz zentral für sein Werk auch halte, da hat er sich mit Filmästhetik auseinandergesetzt. Und er hat sich wirklich in vielen Texten mit Ästhetik auseinandergesetzt. Und Ästhetik ist für ihn eben moderne Ästhetik, ist gebrochen durch Film und Fotografie. Und was das mit der bildenden Kunst auch gemacht hat seiner Zeit, auch mit der Literatur, das wäre, glaube ich, ein ganz lohnender Ansatz. Gut, also Musil war davon überzeugt, dass viele Probleme der menschlichen Existenz auf wissenschaftliche Weise nicht zu lösen sind und dass die Kunst das Medium wäre, in dem sie, wenn überhaupt, gelöst werden könnten. Womit wir wieder bei Wittgenstein wären. Allerdings hatte Musil eine Kunst im Sinne, die beides vereinigt, Wissenschaft und Fantasie, Vernunft und Gefühl, das Ratioide und das Nicht-Ratioide, wir haben es gehört. Dies zeigt in komprimierter Form sein Text »Das Fliegenpapier«, der auf eine Tagebucheintragung des Jahres 1913, man höre und staune, zurückgeht und 1918 in die endgültige Form gebracht wurde. So, und jetzt lese ich zumindest einen Teil aus dem Fliegenpapier, der den meisten wahrscheinlich bekannt sein wird, aber ich glaube, es ist für das Kommende durchaus auch interessant, wenn wir diesen Text nochmal ein bisschen zu Gemüte geführt bekommen. Das Fliegenpapier Tanglefoot ist ungefähr 36 cm lang und 21 cm breit. Es ist mit einem gelben, vergifteten Leim bestrichen und kommt aus Kanada. Wenn sich eine Fliege darauf niederlässt, nicht besonders gierig, mehr aus Konvention, weil schon so viele andere da sind, klebt sie zuerst nur mit den äußersten umgebogenen Gliedern aller ihrer Beinchen fest. Eine ganz leise, befremdliche Empfindung, wie wenn wir im Dunkel gingen und mit nackten Sohlen auf etwas treten, das noch nichts ist als ein weicher, warmer, unübersichtlicher Widerstand und schon etwas, in das allmählich das grauenhaft Menschliche hineinflutet, das erkannt werden als eine Hand, die da irgendwie liegt und uns mit 5 immer deutlicher werdenden Fingern festhält. Dann stehen sie alle forciert aufrecht, wie Tabiker, die sich nichts anmerken lassen wollen, oder wie klapprige alte Militärs und ein wenig O-beinig, wie wenn man auf einem scharfen Grat steht. Sie geben sich Haltung und sammeln Kraft und Überlegung. Nach wenigen Sekunden sind sie entschlossen und beginnen, was sie vermögen, zu schwirren und sich abzuheben. Sie führen diese wütende Handlung so lange durch, bis die Erschöpfung sie zum Einhalten zwingt. Es folgt eine Atempause und ein neuer Versuch. Dann lasse ich hier jetzt einen Teil aus. Oder nein, ich lese doch da weiter, weil das ist irgendwie jetzt doch wieder interessant auch. Aber die Intervalle werden immer länger. Sie stehen da und ich fühle, wie ratlos sie sind. Von unten steigen verwirrende Dünste auf. Wie ein kleiner Hammer tastet ihre Zunge heraus. Ihr Kopf ist braun und haarig, wie aus einer Kokosnuss gemacht. Wie menschenähnliche Negeridole. Sie biegen sich vor und zurück auf ihren festgeschlungenen Beinchen, beugen sich in den Knien und stemmen sich empor, wie Menschen es machen, die auf alle Weise versuchen, eine zu schwere Last zu bewegen. Tragischer als Arbeiter es tun, wahrer im sportlichen Ausdruck der äußersten Anstrengung als Laokon. Und dann kommt der immer gleich seltsame Augenblick, wo das Bedürfnis einer gegenwärtigen Sekunde über alle mächtigen Dauergefühle des Daseins siegt. Es ist der Augenblick, wo ein Kletterer wegen des Schmerzes in den Fingern freiwillig den Griff der Hand öffnet, wo ein Verirrter im Schnee sich hinlegt wie ein Kind, wo ein Verfolgter mit brennenden Flanken stehen bleibt. Sie halten sich nicht mehr mit aller Kraft ab von unten. Sie sinken ein wenig ein und sind in diesem Augenblick ganz menschlich. Sofort werden sie an einer neuen Stelle gefasst, höher oben am Bein oder hinten am Leib oder am Ende eines Flügels. So, hier breche ich ab, den letzten Absatz können Sie selber nachlesen. Und jetzt ein paar Kommentare noch zu diesem Text. Betrachtet man den Eröffnungssatz des Textes, so könnte man geneigt sein, diesen als Produktbeschreibung, wie sie sich etwa auf dem Verpackungskarton des Fliegenpapiers der etwas schaurig klingenden Marke Tanglefoot befinden könnte. Der schlichte Titel lässt sogar vermuten, dass es sich beim nachfolgenden Text um einen nüchtern informativen Gebrauchstext in der Art eines Lexikon- oder Wörterbucheintrags handelt. Dass dem nicht so ist, erfährt jeder Leser, der über diesen ersten Satz hinausliest. Sobald die Fliegen ins Spiel kommen, verändert sich das sprachliche Register des Textes. Er wechselt von nun an ständig zwischen identifizierender, das heißt exakter Beschreibung, und metaphorischer, das heißt vergleichender Beschreibung. Wissenschaftliche Genauigkeit, die mit Zahlen und Maßen arbeitet, ist nur für die Beschreibung von Dingen und Tatsachen geeignet. Für alles Lebendige ist eine andere Form der Genauigkeit notwendig. Musil nennt sie die fantastische Genauigkeit. Sie versucht, die nüchternen Tatsachen der Wissenschaft mit der menschlichen Erfahrung, mit unserer Lebenswelt zu vermitteln. Also das Ratioide mit dem Nicht-Ratioiden. Wir beobachten im Text zusammen mit dem Beobachter im Text das Sterben von Fliegen auf einem Fliegenpapier. Entscheidend ist aber, wie dieses Sterben dargestellt wird. Musil bedient sich bei der metaphorischen Beschreibung nicht irgendwelcher Gleichnisse, sondern er stellt mit wenigen Ausnahmen Körperteile und Bewegungen der Fliegen mit Hilfe menschlicher Analogien dar. Das heißt, er anthropomorphisiert die Fliegen. Mit der Stelle im ersten Absatz, wo davon die Rede ist, dass allmählich das grauenhaft Menschliche in den zunächst nicht definierbaren Widerstand im Dunkeln hineinflutet, flutet auch in den Text das Menschliche hinein, in Form von anthropomorphisierenden Begriffen und Metaphern. Der Text ist tatsächlich voll von Begriffen, die menschliche Körperzustände und Empfindungen beschreiben, von Bildern von Menschen, von menschlichen Körperteilen. Zoologen und Botaniker haben ja immer schon auf Begriffe der Anthropologie für die detaillierte Beschreibung tierischer oder pflanzlicher Lebewesen zurückgegriffen. Doch Musil geht noch einen Schritt weiter. Er spricht den Tieren vor allem durch die präzise Beschreibung ihrer inneren Zustände, menschliches Körperempfinden und Gefühle, ja sogar so etwas wie eine Seele zu. Musil hat das Fliegenpapier und einige andere Kurzprosastücke in der Sammlung Nachlass zu Lebzeiten unter der Gattungsbezeichnung Bilder vereinigt. Wir haben es gehört. Bild heißt aber nicht nur mimetisches Abbild, sondern heißt auch Symbol, Metapher. Ein Bild steht für ein anderes Bild. Das Sterben der Fliegen auf dem Fliegenpapier wird durch die Vergleiche mit menschlichen Bewegungen und Körperteilen deutlich zum Bild des menschlichen Sterbens. Denkt man an die Entstehungszeit des Textes, so stellt sich natürlich sofort die Assoziation zum Ersten Weltkrieg ein. Und das Bild der sterbenden Fliegen wird zum Bild von Soldaten, die sterben wie die Fliegen. Auch in heutigen Kriegszeiten ist dieses Bild von schrecklicher Aktualität und straft alles Gerede vom sauberen Krieg Lügen. Maria Bussmann hat in ihren Zeichnungen auf Musils Text in unterschiedlicher Weise reagiert. Sie bebildert nicht explizite Textstellen, doch wenn man sich die Zeichnungen ansieht, kann man Elemente desselben erkennen. Das Fliegenpapier, die Fliegen, menschliche Köpfe, eine Art Wabensystem oder Särge, ein Stundenglas und Flecken, die an den Klebstoff auf dem Fliegenpapier erinnern. Kunst ist Vieldeutigkeit und Genauigkeit in einem. Und sie ist im Idealfall gefühlvolle Genauigkeit, für die sonst in unserer Welt der harten Männer und Frauen wenig Platz ist. Maria Bussmanns Werk jedenfalls darf sich wie dasjenige Musils einer solchen gefühlvollen Genauigkeit rühmen. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und wir gehen jetzt zu den Zeichnungen, Maria. Und ich stelle noch ein paar Fragen dazu. Konzepttheorien der Philosophie. Brauchst du Texte, um noch zeichnen zu können?
Ja, nein. Ich begrüße euch, Sie alle, und danke, dass ich da bin. Ich verdanke es wirklich allen anderen hier und nicht unbedingt, weil ich was über Musik sagen kann, aber ich kann was zur Kunst sagen und in dem Fall passt es dann. An dieser kleinen Serie. Die Frage war, ob ich Texte brauche. Ja, Texte inspirieren mich tatsächlich sehr, aber es passiert auch viel außerhalb von Textarbeit, weil ich sagen muss, dieses Verhältnis von Bild und Text, das ist auch über 20 Jahre gewachsen. Also das ist nicht mir in den Schoß gefallen. Also Sie haben gehört, ich habe erst Malerei studiert und ich war dann eigentlich hoffnungslos überfordert damit und habe dann Philosophie studiert und es hat wirklich lange gebraucht, bis das zusammengewachsen
ist. Mit der Philosophie warst du nicht überfordert.
Irgendwo auch, natürlich, aber dass das dann wieder zurückgefunden hat zu einer Bildsprache und dann sich eigentlich weggewandert von der Malerei zur Zeichnung, das war ein Prozess durch die Philosophie, dieses Reduzieren auf die Mittelsbleistifte. Und ich beschäftige mich, wie auch gesagt wurde, eben sehr viel mit Texten, oft mit philosophischen Texten, komischerweise oft mit sehr abstrakten, die auch fast ausschließen, dass man sich in Bildern ihnen zuwendet. Das fällt mir leichter, als wenn sehr viel Bildmaterial da ist, eigentlich wie bei Musil, also wo eine bildreiche Sprache schon geliefert wird. Das ist eher kompliziert für mich, aber in dem Fall war das ein tolles Angebot von der Nicole. Eben vor dieser langen Zeit hat sie das wirklich vorgeschlagen und dieser kurze Text hat mich dann auch so inspiriert und Es gab auch einen äußeren Anlass, soll ich das sagen, schnell
hier? Ja, klar.
Okay. Ich hatte einen Rahmenhändler, den Herrn Witter, 15. Bezirk in Wien, manche dürften ihn kennen, gell? Und er ist übrigens vor kurzem gestorben. Und der hat mir als junger Künstlerin, unbekannt und so, gesagt, wollen Sie nicht mal bei mir in der Verbindung was zeigen, ein paar Bilder aufhängen und vielleicht einen Vortrag oder was liefern? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch eine Bekannte oder ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Und so sind wir dazugekommen und vor der kleinen Runde des Rahmenhändlers, der etwas Gutes mir tun wollte, ist das entstanden, dieser Vortrag. Und einer der Zuhörer war ein... auch ein Produzent von offensichtlich Insektenvertilgungsmitteln, der war ganz betroffen nach deinem Vortrag. Ich kann mich erinnern. Ich sagte, so habe ich das noch nie gesehen. Irgendwie, der war ganz betroffen. Und ich habe vor kurzem mit dem Sohn des Herrn Witter, also Witter Junior, geredet, der gesagt hat, er konnte sich genau an diesen Vortrag erinnern. Also das war sehr spannend, dass sich da der Sohn jetzt wieder gesprochen hat.
Ja, gut. Und du nennst deine Bilder dann oft Zeichnungen zu und nicht Illustrationen. Was ist der Unterschied zwischen Illustrationen und Zeichnungen zu?
Zeichnungen zu lässt mir offen natürlich. Illustration bezieht sich ja viel eher auf die Erhellung eines gewissen Textes, also auf die Bebilderung eines Textes. Es ist ein gefährliches Metier. Jeder, der Kunst macht, weiß das. Man möchte nicht unbedingt aus dem Rahmen der Kunst zu sehen, was anderes gestellt werden, was haarscharf daneben ist. Und das ist zum Beispiel so, wenn man Kunsterzieher wird am Gymnasium. Ich weiß nicht, wie man jetzt hier Kunsterzieher ist, aber es ist sozusagen nicht ganz das Gleiche und auch mit den Illustratoren ist das so eine Geschichte. Ich war immer sehr bemüht, genau da eine Trennung zu ziehen und nicht sofort in das Boot der Illustratoren zu steigen. Obwohl es natürlich von Kandinsky und sonst wie, es gibt ja die tollsten Illustrationen zu Kandid, zu das, ganz berühmte Sachen gibt es ja. Und trotzdem war mir wichtig, nicht sofort auf dem Ufer der Illustratoren, sage ich mal, zu stehen, weil ich wollte ja unbedingt einstehen. Also ich war sehr bemüht, da einen eigenen Posten zu erwischen und indem ich sage, Zeichnungen zu, kann ich natürlich auch behaupten, es muss ja nicht unbedingt mit dem Text 1:1 zu tun haben. Es gibt mir mehr Freiheit.
Ich finde, es bleibt doch beides viel eigenständiger.
Ja.
Also ich kann dann auch wieder von den Zeichnungen zu Musil kommen.
Ja,
so, also es sind zwei genau. Gleichwertige, halt völlig andere ästhetische.
Also bei den, das ist ja eine kleine Serie. Wie gesagt, ich arbeite gerne in Serien. Die größeren Serien, also von zwei habe ich da Beispiele von Merleau-Ponty, das Graue Buch und Wittgenstein, das sind nur immer ein kleiner Teil der an sich langen Serien. Die beschreibe ich auch gerne als Fußnoten, diese Zeichnungen, Fußnoten zu einem Text. Also es sind wie Anmerkungen. Weil es ist natürlich unmöglich, Wittgenstein zu bebildern oder zu illustrieren.
Ja. Kannst du jetzt vielleicht ein paar erläuternde Hinweise zu den Klebepapierbildern geben?
Ja, ja. Also man sieht vielleicht, ich überlege schon im Vorfeld, wie sind die Mittel, was will ich sagen, in welcher Form. Der Text ist sehr kurz, insofern sind 6 Zeichnungen, 5, 6, 7 ist sozusagen eine sehr überschaubare Summe. Dann überlege ich das Format, dann überlege ich das Papier und den Grundgedanken dieses ganzen Textes mit dem mit diesem Vergleich, mit dieser Metapher von Fliege und Tod der Fliege zum menschlichen Sterben. Und dann war sehr schnell klar, dass das Sterben ein Hauptthema ist. Und darum war meine erste Idee eigentlich das Stundenglas. Dieses Stundenglas, also wo quasi nicht der Sand durchrieselt, aber diese Fliege mit ihrem Kopf da drinnen steckt. Und da auch dieses Larvenhafte und Vergängliche mit Raupenwürmern, dieses Aufgefressenwerden unter der Erde von Leichnamen. Also das war in diesem Stundenbild. Und dann gleichzeitig, das Papier sollte schon so ähnlich wie das Klebepapier sein. Und es ist tatsächlich eine Rhythmik drinnen, also zumindest war meine Idee, und die endet auch gewissermaßen in einer Form der Abstraktion. Also das ist wirklich nur Leinölfirnis. Hat Wochen gedauert, bis es getrocknet ist. Und dazu musste ich natürlich so eine Art imprägniertes Papier nehmen, damit der Leinölfirnis so trocknet und diese komischen Formen ergibt. Und hier, das ist wie so Pferde, die sterben und da sieht man ein bisschen die Bänder. Also es spielt schon mit der Materialität des Fliegenpapiers, des Fliegenbandes mit dem Kleber. Und dann eben, wie die Nicole eh schon sehr gut erklärt hat, ein Changieren, ein Zwischenspiel zwischen den Waben, also zwischen Särgen, Waben, also diese Kombination, die nicht so ganz eindeutig sein sollte. Das ist mir überhaupt immer wichtig, die Dinge so offen zu lassen, dass man sie als Betrachter von außen gut sehen kann und nicht eben etwas sage ich mal, zu didaktisches Brot geliefert bekommen. Es ist natürlich trotzdem auch verspielt, das sind die kleinen Köpfe, die quasi die Plätze der Fliegen oder der Larven einnehmen. Und dieses Vermenschlichen der Insekten, das kommt vor. Und ich war eigentlich mit der Serie nicht unzufrieden, habe sie blöderweise meinem Vermieter als Miete geschenkt. Aber hat sie uns ausgeborgt, netterweise.
Also da kann man auch sehen, dass dieser anthropomorphisierende Effekt, den ich beschrieben habe im Text, auch für die Zeichnungen eine gewisse Rolle gespielt hat, oder?
Und wie? Ja. Ich glaube, das merkt man. Ne?
Ja.
Und was mir natürlich wichtig ist als Zeichnerin, dass eine Serie eine Art Rhythmus hat und man kann so oder so hängen, das ist jetzt nicht zwingend, aber man sieht das, glaube ich, farblich ganz schön und auch als Serie funktionieren muss.
Ja, und findest du nicht, dass diese Serie jetzt wieder unglaubliche Aktualität hat angesichts dessen, was wir sehen in der Ukraine und im Gazastreifen?
Leider.
Leider, ja.
Ja. Der Mensch lernt nichts dazu.
Könntest du dir vorstellen, auch Zeichnungen zu Robert Musils Monumental und zum Wandermann und der Eigenschaften zu machen?
Naja, also zu seinem großen literarischen Werk habe ich tatsächlich noch nie probiert, aber was das Leben noch bringt. Ne? Ich meine, ich sage niemals nie wie James Bond. Ne? Also, wäre toll.
Ja. Vielleicht gibt es von Ihnen noch Fragen an Frau Bussmann.
Ich habe dann auch noch Fragen an die Nicole, aber erst
mal. Ah ja, das Problem.
Ja, nein, bitte.
Ich wollte ein Kompliment. Als ich die Serie gesehen habe, habe ich mich vor allem an den großen Paravent von Odilon Maton, der Bibliothèque Nationale de France, erinnert, auch zufällig eine ähnliche Farbe, das ist sehr, sehr groß, aber hat eine ähnliche Bildrhythmik. Und zum anderen Eigenschaften und Zeichnungen, Sie wissen, Mike Müller hat ja über sehr viele Jahre Kaffee entwickelt. Es geht in eine andere Richtung und hat versucht, eine Zeichensprache Seiten zu entwickeln. Also das ist, da werden Sie viele Blätter brauchen.
Was mich nicht stören würde. Übrigens ist mir die Wahl des Papiers generell immer sehr wichtig. Also für jede Serie gibt es eine andere Annäherung, sei es zu Spinoza oder vom Format her oder bei Merleau-Ponty, da ging es um Sichtbare und Unsichtbare. Da hatte ich ganz, ganz dünnes Papier, sogar nur 18 Gramm Papier, das ist im Wegblasen so leicht, damit man wirklich auch die Linien durchsehen kann. Und das waren auch über 100 Zeichnungen, also da braucht man schon einen langen Atem. Wenn ich was noch sagen darf, ich weiß nicht, das geht sich glaube ich schon noch aus. Wie gesagt, meine Musil-Verbindungen sind vor allem der Nicole zu verdanken und einer Lektüre des Rovoro, der Biografie von Rovoro vor vielen Jahren. Was mich immer fasziniert hat, war, dass ein Mann, der so einen Roman geschrieben hat, so verarmt gestorben ist. Und ich würde auch gerne die Diskussion ein bisschen lenken auf die Frage der Biografie von Künstlern generell, weil man trifft sich, man redet über das Werk, aber dass das so viel Prekariat dabei ist und so viel Selbstaufgabe und so viel Selbstüberwindung, das wird immer schnell übersehen, es sei denn, man wird wirklich sehr reich. Das ist mir auch wichtig von einem feministischen Standpunkt aus, weil das wird im Rückblick oft nicht gesehen, was das bedeutet, Kunst schaffen zu dürfen, schreiben zu dürfen. Es ist ein ganz einsames Geschäft, irgendwie sowas zu machen. Und wo sind die Zeitressourcen, dass man das überhaupt kann? Und für mich ist ein Satz unten, das passt jetzt nicht wirklich rein, ich weiß, und ich rede schnell und unlogisch, unten in der Ausstellung, wo ein Zitat von Musil ist, gleich links, wenn man reinkommt, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, dass meine Frau Mann ist. Ich habe mir auch gedacht, wie kommt ein Mann dazu, sowas zu sagen? Entweder sie ist Malerin oder sie ist nicht Malerin.
Vielleicht, nur ganz kurz, ja. Wir haben dieses Zitat insofern ausgewählt, weil er einige Arbeiten von Martha Musil zu sehen sind und weil es so klar ist, dass sie so ein großes Talent hatte und sich aber dazu entschieden hat, eine Art, also ich nenne es am liebsten Co-Worker für ihn zu sein. Ich glaube, das trifft es am exaktesten, oder?
Ja, das trifft es, aber
leider schade Künstlerpaare, ja. Also es gibt ja ganze Bücher auch über das schade Phänomen der Künstlerpaare.
Es sind immer die Männer, die Künstler sind.
Sobald sie heiraten, verschwinden die Frauen.
Ja, und wird Zeit, dass man das thematisiert und dass man auch die Biografien unter diesem Paradigmenwechsel einfach genauer betrachtet. Ne? Und trotzdem ist es umso erstaunlicher, dass der Musil dann so arm gestorben ist, ne? Dass das quasi auch nicht vorhält. Auch ein Welterfolg hält nicht vor offensichtlich und bedeutet finanziell. Ne?
getan hat, wurde ja sehr gut rezensiert. Es sind auch ein paar Ausschnitte aus Rezensionen da versammelt in der Ausstellung. Aber er hat sich nicht verkauft, ja, weil 1930 bzw. 1933 oder 1932, wie der zweite Teil erschienen ist, hatten die Leute kein Geld. Ja, kein Geld für Bücher, schon gar nicht für so monumentale Bücher. Und das war natürlich die große Krux in seinem Leben, ja, dass er von diesem Roman nicht leben konnte. Und ich habe ja in meiner Dissertation mich mit Musil als Kritiker beschäftigt, also seine Arbeit als Literatur- und Theaterkritiker aufgezeigt. Und da kann man ja auch sehen, dass er lange Jahre versucht hat, eben mit dieser Kritikertätigkeit sich ein Einkommen zu verschaffen. Und damals konnte man sogar als Kritiker noch leben. Ja, die Kritiker waren durchaus gut bezahlt. Aber es hat ihn wahnsinnig gemacht, dieses Metier, weil er vor allem sehr schlechte Theateraufführungen sehen musste und von Autorinnen und Autoren, für die er keinen großen Respekt hatte. Und die Inszenierungen waren dann noch schlechter. Ja. Bei einer Rezension hat er mal gesagt, diesem Stück fehlte der Kopf schon vor dem Ende. Oder da war das Stück der Henker. Und da hat er dann eben kommentiert, ja, diesem Stück fehlte der Kopf schon vor dem Ende. Das ist halt... Das war seine Prekarität, wie du es genannt hast, ja, oder sein Prekariat, ja, seine prekäre Position eigentlich, zu wissen, er kann vom Schreiben nicht leben, aber gleichzeitig hatte er diese fixe Idee von diesem monumentalen Mann ohne Eigenschaften, an dem er Jahrzehnte geschrieben hat, ja, oder zumindest zwei Jahrzehnte, und nicht fertig geworden ist damit, ja, weil er sich so ein riesen Konzept gebaut hatte. Und ohne private Förderer hätte er ja nicht leben können.
Ja. Nicole auch gestern Abend gefragt, was war jetzt das Verhältnis von Musil zur Kunst?
Ja.
Eben, dass einerseits die Haltung des Kritikers, ja. Andererseits scheint er nicht allzu viel Interesse geäußert zu haben, jetzt mit bildende Kunst. Ich meine, wir haben viel von dir heute gehört, wie es doch verstrickt ist.
Ja, auch noch mal fragen. Ja, also. Tatsächlich ist das gar nicht so bekannt eigentlich. Ja. Das ist wahrscheinlich ist er schon in Kunstausstellungen gegangen. Er hat auch über manche Kunstausstellungen geschrieben in diesen Kritiken hat sich natürlich mit der zeitgenössischen Kunst auseinandergesetzt. Das war ihm auch wichtig. Und ich finde vor allem diesen Text Ansätze zu neuer Ästhetik, wo es um diese Filmästhetik von Béla Balázs geht, einem ungarischen Kritiker, der eigentlich Herbert Bauer geheißen hat, aber sich dann den tollen Namen Béla Balázs gegeben hat, ja, was für einen Filmästheten ein viel besserer Name ist, natürlich Ungarn. Ja. Mit diesen Dingen hat er sich schon beschäftigt. Ästhetik war ein ganz wichtiger Gegenstand der Betrachtung und er hat sich da mit ästhetischen Fragen sehr, sehr detailliert in diesen Essays auseinandergesetzt. Ja. Und das hat wie Frau Fleisch-Kiesel gesagt hat, auch natürlich diese Studie von Arno Busseckert, der Klagenfurter ist, über Kinema Mundi. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Text nach wie vor, eine sehr wichtige Studie innerhalb der Musil-Sekundärliteratur, weil er zeigt, welche Bandbreite das eigentlich bei Musil hatte, diese Auseinandersetzung mit der modernen Kunst. Ohne dass er jetzt sich über einzelne Künstler geäußert hätte. Aber ästhetische Fragen und die Frage einer modernen Ästhetik, das hat ihn Zeit seines Lebens beschäftigt. Vor allem eben, weil er überzeugt davon war, dass Ästhetik alleine oder Kunst alleine überhaupt keine Wirkung hat. Ja? Kunst muss sich mit Wissenschaft vermählen, war seine These, damit das den modernen Menschen überhaupt noch interessieren kann. Ja, weil wir leben in, also er lebte in einem modernen industriellen Zeitalter und die Kunst ist ihm da irgendwie veraltet vorgekommen, die meiste Kunst, die es so gegeben hat. Ja, weil die, also vor allem die Literatur, da hat er sich abgearbeitet, war für ihn oft noch in einem Zeitalter befangen, das nichts mit der Modernität zu tun hatte. Ja, Dublin ist natürlich eine andere Sache. Dublin hat er auch sehr verehrt. Und der Roman Berlin Alexanderplatz ist ja 1929 erschienen, also ein Jahr vor Musils Mann ohne Eigenschaften. Und da hat er schon gesehen, okay, es gibt auch in der Literatur Fortschritte und moderne Ästhetik. Aber umso mehr haben ihn dann Boulevardstücke zum Beispiel genervt. Ja? Und hat er dagegen angeschrieben, dass das Verhältnis von Männern und Frauen, also das Geschlechterverhältnis, nach wie vor mit der Brille des 19. Jahrhunderts gesehen wird und nicht mit der des 20. Ja.
Will jemand was fragen? Ja. Gerne.
Ich würde, wenn nur noch eine Ergänzung zum Vortrag von Nikolai Schiesel geben. Also zum einen nur das, der Bezug zu Künstlerinnen und Künstlern von Musik. Mich würde brennend interessieren, wie konkret diese Beziehung zur Familie Böckel war. Mhm. Denn die Witwe Böckel und ihre Tochter Leonore waren ja sehr lange meine Nachbarn. Und ich habe diese braunen Möbel sehr oft in der sehr modernen Wohnung der Böckels im Majolika-Haus. Sie müssen denken, dass die Böckels waren die ersten, die eingezogen sind mit den vielen Kindern in diese Wohnung. Und das Majolika-Haus ist ja heute eine Touristenattraktion, das ist aber ein moderner Bau, wenn man da hineinkommt. Die Wohnung der Familie Böckel hatte 12 Zimmer, das waren sehr kleine, moderne Zimmer. Es ist ja nur außen eine schöne Verzierung. Und die Wohnung war noch in den 80er, 90er Jahren komplett gefüllt mit Böckels, aber eben auch mit sehr schweren altdeutschen Möbeln und vor allem diesem riesigen Schreibtisch, der bei den Böckels der Wohnzimmertisch war. Und da wurde mir über Jahre erzählt, dass er rund um den Raum entging, sich ringend diesen neuen Eigenschaften. Aber ich habe das noch nie irgendwo gelesen, das würde mich also schon interessieren. Das andere würde mich interessieren, ich habe bei Massimo Cacciari gelesen, dass es muss irgendwie einen Connect zwischen Rubin und Musik geben, vor allem als Kritiker. Nicht nur, dass Rubin das schaffte, auch ein Illustrator von Literatur zu sein, aber er hat ja selbst mit Die andere Seite einen sehr interessanten Roman geschrieben. Und da weiß ich eben nicht, ist der von Musik kritisiert worden oder nicht. Das heißt, also es gibt eben sehr naheliegendes, aber irgendwie auch Böckes. Niemand kann mir sagen, ist das nur eine Geschichte, die mir eine hochbetagte Witwe erzählt hat, aber das glaube ich nicht, das ist einfach zu lange, ist mir zu lange erzählt.
Also zu ersten könnte ich nicht sagen, zu der Kubin-Sache, jein. Also ich habe die Sabine Sobotka vom Oberösterreichischen Landesmuseum kontaktiert, ich hätte sie auch geladen zu dieser Tagung, sie konnte leider nicht. Und die hat mir im Nu einige Briefzitate und dergleichen zusammengestellt. Oh, also da gibt's was, ich bin dem dann auch aus Zeitgründen gegangen, ich könnte das aber gerne weiterleiten. Also, aber da gibt's was, da gibt's schon was. Ja.
Und dann würde ich noch gerne zu dem Momentum des Films, so quasi im Umkreis des Ersten Weges in dieser Phase, hier würde ich glauben, also wenn man das aus der Sicht der amerikanischen Medienkunstgeschichte betrachtet, da ist von diesen virtuellen Erweiterungen, also von diesem Überschreiten der Guckkastenbühne, das stimmt, das zu früh. Die Frühphase des Films vom 19. Jahrhundert bis am Anfang des 20. Jahrhunderts ist definitiv Guckkastenbühne. Was aber war und was die Überschreitungen weltweit hat, dass die Welt der Panoramen, das war eigentlich in den öffentlichen Bewusstsein auch ein so aufgeschlossener Mann wie Musikant der Panoramen. Die waren der wahre Hightech, eigentlich so von 1860 herauf bis zum Ersten Weltkrieg, die wurden ja quer durch die ganze Welt gebracht und gezeigt. In Österreich hat es auch eines, und der Diesel, ein ganz bekanntes, über das ja dann auch Jeff Morgan gearbeitet hat. Also die Erweiterung der Perspektive war das Panorama. Aber ansonsten, die Guckkastenbühne ist ja auch in die moderne Bühne, hat der Eingang zu am Anfang von der modernen Bühne gekommen. Alfred Gustav Mahler, die Wiener Staatsoper, das erste Oper der Welt ausgeräumt. Es wurde Essen und Trinken verboten, Sprechen verboten, das separierte Tisch wurde verboten und es wurde eine ganz strenge Zentralperspektive, ein Guckkasten eingeführt. Ganzen frühen auch von als Abgeordneter wirklich die Pilaster, dass man ein Fokus und ein Fokus dahinter. Hier hat man eine Virtualität erzeugt. Ging es dann in die pandemische Bettung. Die historischen Verschwörungen.
Danke für die Präzisierung. Also da habe ich vielleicht jetzt Rusecker auch zu verkürzt, also so aus meinen Werkstattnotizen hier vorgestellt. Also Rusecker hat ja nicht gesagt, dass das, also stimmt natürlich, also am Anfang war das Kino Guckkasten, ja. Aber er hat auf das ästhetische Prinzip des Filmischen und das eben, also auf einer ästhetischen Ebene hier den Bezug gesehen von dem, was Film und Kino dann wurde, also eben mit dem Gleitenden, mit dem Zoomen. Und das eben sieht er auch in der Weise, wie Musil mit Bildern arbeitet oder wie Musil Wirklichkeitserfahrungen dann, dass es eben jetzt weder mimetisch ist noch Guckkasten, sondern das ist so das Gleitende.
Naja, aber ich glaube, das Außergewöhnliche beim Mann ohne Eigenschaften ist gewissermaßen etwas, was dann das ist ja, was mich so beeindruckt hat, dass dann erst in der zeitgenössischen Kunst nach 1945 so bewusst wurde, das ist der Echo. Also das heißt, in einem klassischen Film oder in einer Oper, vor allem im Film, führt die Bühne dorthin und sagt, da passiert das, da gehen wir hin, wir zeigen das, dann kommt der Schnitt, dann geht woanders hin, hier passiert das, hier wird er ermordet, hier wird er verfolgt. Hier flüchtet er. Und das Ektypion kennt das nicht. Das Auge muss schon gefälligst selbst dort hinausschauen und kann aber auch da hinausschauen und dort hinausschauen. Und das ist ja eigentlich immer nur eine Eigenschaft. Es passiert etwas, aber es könnte auch anders sein, das kommt sofort dazu und eigentlich gefällt mir das Ganze so, ich bin noch ein Gedanken darüber. Also es kommt alles übereinander. Aber das gab es im Film auch von der Narration her. Deswegen ist ja der Mann ohne Eigenschaften so ganz woanders. Das ist ein neuer. Es ist wie aus dem Zentrum der Verpflichtung, der Beginn. Und der Film und die hat da eigentlich am Anfang des 20. Jahrhunderts, aus dem Zug kam auch die zeitgenössische Oper, die zeitgenössische Bühne. Und erst nach 1945 wurden wir uns vielleicht der Erzähltechnik des Mann und Eigenschaften zu bewusst.
Vielleicht,
eine Fußnote zur Monika eingefallen. Das mit dem Röntgen, genau, das fand ich ja sehr spannend. Und in dem Fall ist eine mini-biografische Fußnote. Ich stamme aus Würzburg, wo die Röntgenstrahlen entdeckt wurden. Ich hatte einen Urgroßvater, der sich auch aus der Euphorie heraus für die Forschung etwas beitragen zu können, zur Verfügung gestellt hat, als Objekt sozusagen zum Durchleuchten. Der ist im Endeffekt auch an den Folgen gestorben, weil natürlich die Strahlmenge, die da auf die Körper geleitet wurde, sehr hoch war. Und deswegen kenne ich diese Berichte, es gibt ein Röntgenring, ein Röntgengymnasium, ein Röntgen, alles in Würzburg zum Röntgen. Heute heißt es ja nur noch X-Ray, aber es war damals die Jahrhunderterfindung. Und das, die Euphorie dazu ist natürlich logisch, dass man da in den Körper reinschauen kann. Also ganz unglaublich, deswegen habe ich das sofort verstanden.
Ja, ich wollte nur noch stützen, was Johannes Deutsch gesagt hat. Wenn man diesen Aufsatz Ansätze zu neuer Ästhetik liest, dann ist ja Musils eigene Wahrnehmung oder das, was er am jetzt, diese Flächigkeit, also eigentlich interessanterweise das Verschwinden der Dreidimensionalität, wo dann sozusagen Körper und Hintergrund auf derselben Fläche abgebildet werden. Es geht um diese Wahrnehmung oder diese perspektivische Veränderung, um das Gleiten und weniger jetzt um etwas, was wir vielleicht aus unserer heutigen Wahrnehmung mit dem Film verbinden würden. Man muss sich auch in Erinnerung rufen, es war der Stummfilm. Also es war ja nicht unser Hollywood-Film.
Und vor allem das Entstehen des Films zum Beispiel, deswegen zitiere ich die amerikanische Kunstgeschichte so at all, die beginnen ja alle mit Richard Wagner, dann versteht man das, wie sie schauen auf uns doch auf einer größeren Distanz und sehen das historisch ein genialer Gegner.
Noch Wortmeldungen, Fragen?
Für mich geht ihr das wirklich mit Böckel. Ich meine, Sie sitzen hier so quasi, weil Böckel ist ja auch in Kärnten normal. Also wenn irgendein Historiker, das wäre wirklich etwas, das ein Faktum zu überführen, weil das würde auch etwas lüften. Es könnte ja sein, dass Robert Musil sehr wohl Zeitgenossen kannte, aber das nicht so groß debattiert wurde. Das fließt ja sowieso ein in die Arbeit. Aber ich meine, jemand braucht dringend Geld, um bis Genf zu kommen und gibt einem Kollegen seine Möbel. Das ist schon, da muss es sein. Das verstehe die Geschichte nicht mehr, wenn man das nicht findet. Aber.
Bitte, Frau Bein.
Also bei mir hat sich bei diesem Bild eine Frage sehr gedarstellt. Also für mich war eine Assoziation zu Büchern, Bücherhändlern, Bibliothek
auch zulässig. Auf jeden Fall. Und Waben und Bücher, ja eben. Ich habe das gerne, das changiert zwischen den Bedeutungen, dass man sich in verschiedenen Seiten. Ich nutze es vielleicht gleich, um mich dann auch bald, ich bleibe noch ein bisschen, aber ich muss nach Wien zurückfahren, leider, und dann heute Abend nach Venedig, Biennale, auch schön, und mich zu verabschieden. Und werde dann die Bücher wieder einpacken. Also es gibt eine kurze Chance vielleicht,
ein für die. Genau, wird auch unbedingt empfehlen, weil da ist auch so schöne Kataloge sehen und man irgendwie hier auch noch einmal, was die jetzt so betont haben, also da sagen wir es mal, ja, wusste man so viel mit den Texten umgeht, auch so die unterschiedlichen Möglichkeiten sehen. Unbedingt nutzen, bevor du zum Einpacken anfängst.
Ja. Vielen Dank, Nicole. Ja.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Also es besteht noch Gelegenheit, jetzt so untereinander ins Gespräch zu kommen. Die Tagung geht nach einer Mittagspause um 14 Uhr weiter, sowohl online als auch hier im Raum. Vielen Dank. Na.